Ja, dann noch einmal herzlich willkommen hier zu diesem Seminar Standhaft. Ich freue mich für jeden Einzelnen, der da ist, auch wenn wir diesmal eine kleine Schar sind. Ist halt so. Aber da sind ja noch viele andere, viele Hunderte und auch Tausende, die das später noch auf Video sehen oder auf Audio. Also auch ihr herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid und das wird gut sein. Es wird wirklich etwas sein, was uns Standfestigkeit gibt und die brauchen wir so dringend. Die brauchen wir so, so dringend. Ich bin dankbar für das Thema, das das Haus mir gestellt hat. Erst habe ich gedacht, standhaft, okay. Aber dann habe ich gebetet und darüber nachgedacht, dachte ich, wow. Ja, sehr gut. So, ich gebe mal den Titel, das ist so mein interner Titel. Du kannst dann auch einen anderen dafür finden. Aber ich fange jetzt an und ich spreche über die großen Herausforderungen. Die großen Herausforderungen. Gehen wir mal zu Römer 13. Und dort ab Vers 11 spricht Paulus zu den Gläubigen, als die, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit fortgerückt und der Tag ist nahe. Lass uns nun die Werke der Finsternis ablegen, die Waffen des Lichtes anziehen. Lass uns anständig wandeln am Tag, nicht in Schmelkereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, damit das Begierden wach werden. Alles wunderbare Anweisungen und Ermahnungen, die es wirklich gilt, in Ruhe durchzudenken und Offenbarung darüber zu bekommen. Aber mein Punkt ist jetzt das, was da ganz am Anfang ist. Wir sollen solche sein, die die Zeit erkennen. Warum ist das so wichtig? Weil das, was geschieht in dieser Zeit, hat ganz gewaltige Auswirkungen auf unser Leben heute und noch viel mehr auf unser Leben in der nahen Zukunft. Wir müssen verstehen, was hier abläuft. Wir müssen verstehen, worum geht es eigentlich hier. Ja? Also wenn wir da Illusionen haben, dann nützt uns das nichts. Dann gibt es uns vielleicht einen falschen Frieden, aber irgendwann wird offenbar werden, dass es kein Frieden von Gott ist. Und dann müssen wir mächtig uns anstrengen, um, wenn es überhaupt möglich ist, dann noch nachzuholen, das zu lernen, was wir eigentlich schon hätten lernen sollen, wenn wir auf die Warnung gehört hätten. So, dies ist eine Zeit von einem globalen Konflikt in der geistlichen Welt. Ein globaler Konflikt, der bezieht sich nicht auf ein Land, der bezieht sich auf alle Länder. Und das ist der Konflikt, das Reich Gottes gegen das Reich der Finsternis. Das Reich Gottes gegen das Reich der Finsternis. Oder wir können es auch bezeichnen, der Konflikt zwischen Lüge und Wahrheit. Der Konflikt, der Kampf, das Ringen. Lüge oder Wahrheit oder Hure oder Braut. Ja, die Bibel sagt uns, dass am Ende, bevor Jesus wiederkommt, wird es eine sehr mächtige, sehr weit verbreitete, sehr reiche, sehr einflussreiche religiöse Organisation oder vielleicht besser Bewegung. Ich glaube gar nicht, dass es alles so organisiert ist, aber es ist ein Strom, es ist eine Bewegung, von einer gewissen Religiosität, die nach außen einen äußeren Schein hat, aber in ihrem Herzen voller Hass auf Jesus ist, voller Hass auf die Wahrheit. Und die Hure verfolgt die Braut. Und die Braut, das sind die, die aus reinem Herzen wirklich Jesus um seiner selbst willen lieben und nicht zurückhalten, nicht irgendwelche Bereiche ausgeklammert haben ihres Lebens und nicht irgendwie nur so das Notdürftigste tun, sondern die von ganzem Herzen dabei sind. Wenn du da letztes Mal nicht da warst, dann würde ich das sehr empfehlen, dieses Seminar vom letzten Mal, das hängt sehr eng zusammen mit diesem Thema hier, der Weg zum reinen Herzen. Einige von euch waren auch hier im November und ich denke, das war ein ganz, ganz wichtiges Seminar. So, da ist ein Konflikt, Hure, Braut. Von der Braut, von der Hure wird gesagt nachher, sie ist trunken vom Blut der Heiligen. Ja, also das wird eine massive Verfolgung werden. Das ist nicht eine kleine Sache, die irgendwo an irgendeiner Ecke passiert. So, da ist ein großer Konflikt. Wir können ihn auch beschreiben als zwischen Selbstsucht und Liebe, zwischen Menschenanbetung und Gottesanbetung. Ein gewaltiger Konflikt bahnt sich an. Der ist schon im Gange, aber der wird immer deutlicher werden. Der wird immer mehr einfach sichtbar werden und unser Leben beeinflussen, unser Leben bestimmen. Und deswegen müssen wir verstehen, was sind die Trends, was läuft da ab? In Jesaja 42 wird von einem Knecht Gottes geredet. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Knecht ist, aber diese Beschreibung, die dort von diesem Knecht gegeben wird, das trifft genauso auf die heutige Gemeinde zu. Hör mal, was von diesem Knecht gesagt wird. Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht? Oder taub wie mein Bote, den ich gesandt habe? Wer ist so blind wie der Vertraute, so blind wie der Knecht des Herrn? Du hast viel gesehen und es doch nicht beachtet. Die Ohren aufgetan und doch nicht gehört. Was für eine Beschreibung des modernen Christseins, auch gerade des pfingstlich-charismatischen, aber nicht nur. Ja. Viel gesehen, aber nicht beachtet. Viel gehört, aber nicht wirklich zu Herzen genommen. Ja. So, ich möchte euch an ein paar Tatsachen erinnern. Ich hoffe, dass hier niemand irgendwie da jetzt Anstoß dann nimmt oder denkt, ja, was hat das mit Wort Gottes zu tun? Das hat alles mit Wort Gottes zu tun. Wir müssen die Zeit verstehen. Ich kann mich erinnern, als vor einigen Jahren diese Corona-Pandemie war. Ich hatte ein Gespräch mit einem Bruder und ich versuchte ihm zu erklären, wie wir betrogen werden durch diese falsch angegebenen Zahlen vom RKI, ja, wo jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Wissenschaft, weiß, wenn du Zahlen nicht in Bezug setzt, haben die keine Aussage. Die haben überhaupt keine Aussage. Du musst Zahlen immer in Bezug setzen. So, du kannst testen und du machst 100.000 Tests, dann hast du x positive Fälle. Nächste Woche testest du 200.000, was hast du dann? 2x. Und dann sagst du, wow, was für ein Anstieg. Es ist kein Anstieg, es ist genauso wie vorher. Es ist ein Taschenspielertrick, es ist ein Bluff. Und ich versuchte diesem lieben Bruder zu erklären, Mann, wach auf, wir werden betrogen und belogen von dieser staatlichen Institution RKI, Robert-Koch-Institut. Und er war so schockiert über meine Aussage. Und er fand das so unmöglich und er kam sofort mit der Idee, aber wir müssen doch dem Staat untertan sein. Wir müssen doch der Regierung uns unterordnen. Ich sage doch aber nicht, wenn sie mich belügt. Ich kann doch nicht meinen Verstand ausschalten, nur weil die Regierung irgendwelche Dinge in die Welt setzt, die mit der Realität nichts zu tun haben. Ich bin immer noch ein Mensch, ich habe einen Verstand und ich kann zusammenzählen, 2 und 2. Und wenn mir gesagt wird, das ist 5, sage ich, sorry, nein, es ist 4. Da kannst du machen, was du willst. Und er fand das so unmöglich und hat mir unterstellt, ich würde Verschwörungstheorien lehren. Und das Ende von dem Ganzen war, obwohl es eine neu entstandene Gemeinde war, in die wir 10 Jahre unser Herzblut gegeben haben, von einer kleinen Zelle einer Familie, ist eine schöne Gemeinde von ungefähr 25 Leuten geworden, viele Neubekehrte. Und sie haben uns gebrochen, weil wir lehren Verschwörungstheorien. Ja. Inzwischen ist das alles aufgeflogen. Ich denke, ihr wisst Bescheid, was RKI, Leaks, was das bedeutet. Ja. Es wird uns immer erzählt, ja, die Regierung, die folgt nur der Wissenschaft. Wir müssen auch der Wissenschaft folgen. Ja. Und jetzt durch die RKI-Leaks ist rausgekommen, nein, die Wissenschaft musste der Politik folgen. Die Politik hat Vorgaben gegeben und hat gesagt, was das RKI feststellen muss. Das heißt, die Wissenschaft ist auf einmal in Geiselhaft genommen von politischen Interessen. Und wenn man das beachten würde, wenn man das zu Herzen nehmen würde, dann müssten diese Leute ja wiederkommen und sagen, du hast ja recht gehabt. Wir waren verkehrt, wir waren verblendet. Du hast recht gehabt. Das waren keine Verschwörungstheorien. Das war die Wahrheit. Du hast damals etwas gesehen, was wir nicht gesehen haben. Damals waren wir blind, aber jetzt sehen wir. Aber es kommt nichts. Es kommt nichts. Wenn die Falle der Täuschung erstmal zugeschnappt hat, dann nützen auch Fakten hinterher fast nichts mehr. Und das ist so wichtig, dass wir dieses Prinzip verstehen, wenn wir Täuschung akzeptieren gegen besseres Wissen, dann schnappt eine Falle zu, aus der wir dann nicht mehr rauskommen. Ja. Fast alles, was damals als Verschwörungstheorien gebrandmarkt wurde, hat sich heute alles herausgestellt, als das sind die Tatsachen gewesen. Und wir wurden mächtig belogen. Aber für manche Christen ist das so ein Anstoß, so etwas überhaupt auszusprechen. Ja, jemand schrieb mir und sagte, sowas darf man nicht sagen. Das könnte unser Vertrauen in den Staat unterminieren. Ich sage, wo bitte steht in der Bibel, dass wir angehalten sind, dem Staat zu vertrauen? Wo steht das in der Bibel? Wir ordnen uns unter. Ja, wir zahlen Steuern. Da steht, du fährst 30, dann fahren wir 30. Nach Möglichkeit, ja. Also, ja. Da ordnen wir uns unter, aber doch nicht, was Tatsachen angeht, die wir klar wahrnehmen können. Ich kann doch nicht irgendwie etwas für richtig halten, nur weil der Staat mir das so vorschreibt. Ich muss doch selber mündig entscheiden, was sind die Fakten und nicht, was ist Ideologie. Und da war diese Idee, also Vertrauen in den Staat unterminieren. Was ist das für eine Denkweise? Ich denke, einer der Segnungen dieser Corona, sage ich mal, Plandemie, ist, dass wir zum allerersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg uns Gedanken machen müssen und uns überlegen müssen, was bedeutet, dass wir als Christen der Obrigkeit untertan sein sollen. Was bedeutet das denn? Wir haben 70 Jahre keine Notwendigkeit gesehen, uns mit dieser Frage zu beschäftigen. Aber jetzt ist die Frage auf dem Tisch. Und die wird noch akuter werden und wir müssen uns damit beschäftigen. Was hat Gottes Wort damit gemeint und wo sind die Grenzen und wo fängt es an? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So, da ist eine theologische, wichtige Frage, die unser Leben bestimmt, die kommt zum ersten Mal auf den Tisch. Dank sei Gott dafür. Dank sei Gott, dass wir das gehabt haben. Ja. Aber viele, die jetzt hören, nehmen es nicht zu Herzen, sagen nicht, okay, dann hat das jetzt Konsequenzen. Ja? All die Gemeinden, die mit 2G mitgemacht haben, die müssen jetzt alle Buße tun. Ja? Aber du hörst nichts davon. Du hörst nichts von Aufarbeitung in den Gemeinden in Bezug auf 2G. Du hörst nichts davon. Ja? Sie machen dasselbe, was die Regierung macht, aussitzen und Beteuerung, ja, es muss aufgearbeitet werden, aber es wird nicht aufgearbeitet. Ein Lügensystem ist dort aufgebaut worden. Ja. Ich sah vor ein paar Tagen eine Grafik, ein Bundestagsabgeordneter hat diese Grafik veröffentlicht. Und das waren die Kurven von den Sterbefallzahlen aus den ersten 3 Monaten. Von 20, 23, also 20 fing ja die Corona-Geschichte an, von 20, von 23 und von 25. Die Sterbefallzahlen in 25 sind um ein so vieles höher als 20. Und da hat man von der Pest geredet. Seit dem Mittelalter hat es nie wieder so etwas Schlimmes gegeben wie Corona und eine tödliche Pest. Und jetzt ist es viel, viel höher und keinen interessiert das. Die Medien schweigen, weil sie jetzt schon andere Themen haben und uns einstimmen wollen auf einen kommenden Krieg. Das ist wieder ein neues Thema jetzt. Ja, jedes Jahr oder alle paar Jahre ein neues Thema und die Leute werden in den Panikmodus versetzt und gehalten. Und es gibt immer noch Christen, die glauben an das, was in der Tagesschau erzählt wird. Und sie geben sich keine Mühe, mal Fakten zu recherchieren, wiewohl die so leicht erreichbar sind. Und das darf nicht sein, ihr Lieben. Wir wollen die Zeiten erkennen. Wir wollen vom Geist Gottes geleitet sein. Wir wollen nicht in einer Illusion leben, sondern wir wollen in die Wahrheit hineinkommen. Und da gibt es so viele andere Dinge, die einfach bedenklich sind und worüber wir nachdenken müssen und die etwas zu tun haben mit uns als Gläubige. Ja. Erinnert euch daran vor den Wahlen, wie die Forderung kam, der Staat oder die Regierung müsse mal die Zahlen, die Zuwendungen offenlegen an all die über 500 NGOs, die zu einem erheblichen Teil im staatlichen Auftrag Werte wie Familie, sexuelle Reinheit und all diese Dinge systematisch unterminieren. Also der Staat finanziert Organisationen, die dann ihren Einfluss wahrnehmen, um Familie zu zerstören. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, jeder weiß, wenn du die Familie zerstörst, du zerstörst die Gesellschaft. Und unser Staat gibt Geld aus. Und dann kam mal ein lichter Moment beim Herrn Merz und er sagt, ich will wissen, wie sind die Zahlen, wie werden diese Organisationen vom Staat finanziert? Eine absolut berechtigte Frage. Jeder sollte Zugang haben zu, was macht der Staat mit unseren Steuergeldern? Das sind ja unsere Gelder. Wir haben doch ein Recht darauf, das zu erfahren. Und was gab es aus der linken Ecke für einen Aufschrei? Das ist ja unerhört. Der will Rechenschaft. Der will wissen, wo diese Gelder geblieben sind und wer damit finanziert wurde. Das ist ja unmöglich. Jetzt nach der Wahl, was hörst du noch davon? Das Thema ist erledigt. Es wird nicht mehr gefragt. Aber was ich so bemerkenswert finde, jemand will Rechenschaft, jemand will wissen, wo sind die Gelder geblieben, was wird damit finanziert. Und das ist die Empörung. Nicht, was mit den Geldern passiert, ist die Empörung, sondern die Tatsache, jemand will wissen, wo das Geld geblieben ist. Wisst ihr, diese Verdrehung, diese Umkehrung? Und bitte, bitte, ich hoffe, dass hier niemand sitzt oder vor dem Bildschirm und sagt, hey, das ist doch Politik, das hat doch mit uns nichts zu tun. Wach auf und verstehe, was hier abläuft und was für ein Lügengespinst hier gesponnen wird. Und alle sollen damit reingenommen werden. Und es soll uns abtrainiert werden, dass wir selbst vertrauen, dass wir selbst unterscheiden, dass wir selbst unseren Sinnen, unserer Recherche trauen. Es wird von uns verlangt, wenn da ein Mann ist, der jetzt sagt, ich bin eine Frau, es wird von uns verlangt, das Wissen, dass der ein Mann ist, zu ignorieren und ich muss den jetzt als eine Frau bezeichnen. Was das macht mit dem Denken und mit der Vorstellung, was ist Wahrheit und was ist Lüge, ihr Lieben, das wird sich so gravierend auswirken auf die kommende Generation, und wenn das nicht wieder gekippt wird. Das ist der totale Wahnsinn, der da abläuft. Oder nimm diese zunehmende Einflussnahme von pädophilen Verbänden, die systematisch darauf hinarbeiten. Und wir sehen, wie der Staat anfängt einzuknicken und aufhört, eine klare Null-Toleranz-Strategie zu fahren gegen diese abartigen Ideen, die sie da haben und die sie für normal uns verkaufen wollen. Dass es solche Verbände gibt, ist eine Sache. Aber wenn der Staat zum ersten Mal anfängt einzuknicken und zu relativieren, ihr Lieben, das wird die nächste Festung sein, eines der letzten Tabus, was fallen wird. Und ich glaube, dass es keine 30 Jahre mehr dauern wird, bis dieses Tabu fallen wird. Und das hat alles was mit uns zu tun. Das hat was mit unserem Glauben zu tun. Das hat was mit unseren Werten zu tun. Das hat was damit zu tun, wofür stehen wir? Was glauben wir eigentlich? Und es hat was damit zu tun, dass wir anfangen müssen, der Tatsache ins Auge zu sehen, wir steuern auf eine massive Christenverfolgung zu. Die wird jetzt schon ideologisch vorbereitet. Und das müssen wir wissen und das müssen wir sehen. Ja. So, sind wir blind, sind wir naiv, reden wir von Vater Staat, der kümmert sich um uns, dem ist an unserer Gesundheit gelegen und der ist um uns besorgt. Glauben wir so etwas? Oder glauben wir das, was Jesus gesagt hat? Was lesen wir mal, was Jesus über Regierung sagt? Und ausdrücklich ist es nicht ein Kommentar oder eine Sichtweise über das damalige Römische Reich, sondern es ist eine allgemeine Aussage über alle Regierungen zu allen Zeiten, in allen Kulturen. Matthäus 20. Ihr wisst, dass die Fürsten der Völker sie unterjochen. Und dass die Großen sie vergewaltigen. Ihr wisst das, viele wissen das heute nicht. Und sie träumen den Traum von Vaterstaat. Unter euch soll es aber nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Hier will Jesus etablieren, wie wirkliche Autorität im Reich Gottes aussieht. Aber er fängt damit an zu beschreiben, wie er Regierungen einschätzt. Und das ist der, der die Wahrheit ist. So, das ist die Wahrheit über Regierung. Das ist die Wahrheit über unsere Regierung. Das ist die Wahrheit über andere Regierungen, die vielleicht besser sind als unsere, vielleicht schlechter. Aber das gilt. Das ist, was Jesus gesagt hat. Ja? Es gibt jetzt starke Bestrebungen, dass sogenannte Informationsfreiheitsgesetz, IFG, abzuschaffen. Das ist ein Gesetz, das dem Bürger erlaubt, den Staat zu hinterfragen und zu sagen, was ist da los und was ist da und warum und so weiter. Und das wird jetzt einfach abgeschafft und das macht keine Schlagzeilen. Warum wird das abgeschafft? Weil unser Staat nicht mehr rechenschaftspflichtig sein möchte. Weil er die Freiheit haben möchte, ohne Kritik, nachdem die Medien gleichgeschaltet sind, jedenfalls die offiziellen, jetzt auch noch den Bürger mundtot machen und es darf nichts mehr gefragt werden. Sondern wir müssen das alles irgendwie als gegeben hinnehmen. Wer das nicht sieht, dass die Weichen gestellt werden in Bezug auf ein totalitäres System, der ist blind. Und Paulus sagt, wir müssen aufwachen, wir müssen wachsam sein. Und viele verstehen nicht, die sich gläubig nennen, die sagen, ich glaube an die Bibel. Sie verstehen gar nicht, dass sie jetzt schon auf der anderen Seite stehen. Wir sind die zukünftigen Staatsfeinde, ihr Lieben. Schon jetzt, wir glauben nicht an Ehe für alle. Wir glauben nicht an das Recht, ungeborene Babys zu ermorden. Wir glauben nicht an das. Wir glauben nicht an diese Bestrebungen, systematisch die Kinder von Anfang an in diese Frühsexualisierung hineinzubringen. Wir glauben an diese Dinge nicht. Wir glauben nicht an den Genderwahnsinn. Wir glauben nicht an viele, viele Dinge, die heute ganz, ganz groß oben auf der Fahne stehen. Wir glauben an diese Dinge nicht, wenn wir an dieses Buch glauben. Und das heißt, sobald wir wirklich in die Ordnung Gottes kommen, sobald die Gemeinde wirklich ein Instrument in der Hand wird, das Evangelium mit Kraft und Zeichen und Wundern auch in Mitteleuropa zu verkündigen, werden die erkennen, wer wir sind. Jetzt wissen die gar nicht, dass wir da sind. Die wissen gar nicht, wir sind so weit weg von Gottes Standard. Wir sind so unbekannt, wir sind so im Nebel. Die nehmen uns nicht wahr, die nehmen uns nicht ernst. Aber es wird sich ändern. Und dann auf einmal denken sie, wir sind die Staatsfeinde. Und wir sind gegen all das, was für sie wichtig ist und wofür sie stehen und was sie propagieren wollen. Wir dürfen uns keine Illusion machen, ihr Lieben. Die Weichen sind schon längst gestellt und es wird eine Verfolgung geben, eine massive Verfolgung. Und darum brauchen wir ein Seminar und nicht nur ein Seminar, einen Lebensstil, wo wir Standhaftigkeit verstehen und lernen und als Wert erkennen und anstreben und sagen, ja, das muss jetzt wirklich in unser Leben hineinkommen. So, ich habe ein paar Dinge, ich könnte noch viele andere Dinge erzählen und ihr wisst auch vieles andere aus dem, was im säkularen Bereich passiert. Aber lasst uns den christlichen Bereich anschauen. Jesus hat prophezeit in Matthäus 24, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und er redet dort von Gläubigen, weil er dann sagt, die Liebe von vielen wird erkalten. Die Gesetzlosigkeit, das heißt, die Verachtung von Gottes Ordnung, ich rede nicht vom mosaischen Gesetz, sondern ich rede davon, dass Gott Ordnungen hat, dass Gott Gesetze hat, die einfach stehen und die nicht ungestraft übergangen werden können oder ignoriert werden können. Und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Dasselbe sagt dann Paulus, 2. Timotheus 3. Und er sagt, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten kommen, schwere Zeiten. Und dieses Wort schwer ist eigentlich eine Bezeichnung für Menschen, für schwierige Menschen. Was will er uns damit sagen? Diese Zeiten werden schwer werden durch schwierige Menschen. Schwere Zeiten durch schwierige Menschen. Und wenn du 2. Timotheus, was wir jetzt nicht tun werden, dann anschaust, dann siehst du, da sind Menschen, die halten sich für Gläubige. Und sie wollen für solche gehalten werden, sie wollen anerkannt werden. Und sie haben nur den äußeren Schein der Gottesfurcht. Aber sie verleugnen die Kraft. Und das bedeutet, die sagen, du, was willst du? Gott hat mich lieb, Gott ist für mich, Gnade ist da. Warum redest du von Heiligung? Warum redest du von Lebensveränderung? Ich bin doch angenommen, ich bin doch geliebt und das reicht mir und mehr brauche ich nicht. Menschen, die ein falsches und verkürztes Evangelium gehört haben und sie pochen darauf, zu uns zu gehören. Und da wird ein Konflikt sein. Da wird ein großer Konflikt sein. Vielleicht ziehe ich mal diese Schriftstelle vor. Galater Kapitel 4. Eine Passage, die wenig beachtet wurde bis jetzt. Aber ich sage dir, die hat es in sich und die hat etwas Wichtiges zu bedeuten. Galater 4, 22, eine längere Passage. Es steht doch geschrieben, dass Abraham 2 Söhne hatte. Einen von der Sklavin, einen von der Freien. Der von der Sklavin war nach dem Fleisch geboren. Also das ist ein Bild. Der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Es sind 2 Bündnisse. Das eine von dem Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet in Arabien Berg Sinai und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Weil dieses samt seinen Kindern in Knechtschaft ist. Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freu dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und schreie, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als alle, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Verheißung des Isaak, nach der Verheißung des Isaak Kinder der Verheißung. Jetzt kommt die Anwendung von dieser Passage, die vielleicht sich auf Anhieb nicht so erschließen mag. Doch gleich wie damals der nach dem Fleische Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte. So auch jetzt. Hier ist der Konflikt, hier ist der Kampf. Menschen, die sich Christen nennen, aber nicht Jesus hingegeben und untergeordnet sind und nicht gehorsam lernen wollen, sie werden beanspruchen, ihren Platz zu haben, und sie tun das jetzt auch schon, in der Gemeinde. Wie damals der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Stoße aus die Sklavin mit ihrem Sohn, denn der Sohn der Sklavin soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also, meine Brüder, nicht Kinder der Sklaven, sondern der Freien. Dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist wird sich weiter zuspitzen. Und Gott wird darauf drängen, er will eine heilige, reine Gemeinde haben. Und dann muss das angewandt werden, was hier geschrieben steht, wie oben Paulus sagte, mit den Waffen des Lichts, mit Wahrheit und mit Liebe. Nicht mit Hass, nicht mit Ablehnung, nicht mit Verurteilung, nicht mit Zorn, aber doch, es wird eine Sortierung geben. Es wird eine Trennung geben. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Also schwere Zeiten. Paulus prophezeit, dass vor der Wiederkunft Jesu 2 markante Dinge passieren werden. Die müssen passieren, bevor Jesus wiederkommt. Und das eine nennt er das Auftreten des Antichristen. Und das zweite, der Abfall. Wenn er den Abfall in einem Atemzug nennt mit diesem dramatischen Ereignis, das Auftreten des Antichrist, dann weiß ich, das war nicht 2, 3 Gläubige verlassen die Gemeinde, sondern etwas Massives, etwas Markantes, etwas, was wie ein ein Mahnmal da steht. Hör mal, was ich gefunden habe. Eine Untersuchung aus USA. In den letzten 20 Jahren ist der Anteil der Christen in den USA deutlich zurückgegangen. Laut einer aktuellen Studie des Pew Research Center identifizieren sich derzeit 62% der US-Erwachsenen als Christen, während es 2007 noch 78% waren. Dieser Rückgang von 16 Prozentpunkten entspricht einem Verlust von etwa 53 Millionen. 53 Millionen in 20 Jahren haben den Glauben verlassen in Amerika. Es gibt solche Studien nicht für Deutschland, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Aber ihr Lieben, das ist ein Hammer. In 20 Jahren, Menschen, die vor 20 Jahren gesagt haben, wir sind Christen, was immer das jetzt bedeutet und wie ihr Leben ausgesehen hat und was das mit ihrem Alltag zu tun hatte, das ist jetzt nicht die Frage. Da sind alle mit drin, auch welche, die vielleicht irgendwie Namenschristen waren, aber sie haben sich als Christen identifiziert. Und 53 Millionen haben das verlassen in nur 20 Jahren. Das ist markant, ihr Lieben. Und Paulus warnt, 1. Timotheus 4,1, Menschen werden abfallen vom Glauben wegen Lehren von Dämonen. Lehren von Dämonen werden verbreitet. Und weil Menschen das annehmen, weil Menschen nicht mehr gesunde Lehre haben wollen, sondern weil sie nach ihren eigenen Lüsten sich Lehrer suchen und sich damit verbinden, werden sie abfallen vom Glauben. Also diese Menschen praktizieren nicht das Evangelium, weil was sagt das Evangelium? Was machen wir mit Lüsten? Wir töten die. Mit der Lust, reich werden zu wollen, mit der Lust, berühmt werden zu wollen, mit der Lust, Einfluss haben zu wollen oder was auch immer. Diese Dinge haben wir nach der Lehre des Evangeliums zu töten. Die folgen aber ihren Lüsten, das heißt, die Lüste diktieren, wie ihr Christsein aussieht. Und deswegen holen sich Lehrer, die eben nichts vom Kreuz reden, die nicht davon reden, dass man böse Begierde töten soll, sondern die sagen, das ist okay, das, Gott hat uns so gemacht, das passt schon, macht dir keinen Kopf, Gott ist Liebe. So, wir haben auch heute schon, und ich nehme an, wenn man die letzten 20, 30 Jahre verfolgt und das nach vorne verlängert, dass das alles noch viel schlimmer wird. Wir haben heute Lehre von Dämonen akzeptiert im christlichen Bereich. Lehren von Dämonen über die Liebe Gottes, über die Gnade. Anbetung ohne Wahrheit. Einfach nur Anbetung. Wir hatten ein großes ökumenisches Ereignis und die Leiter schreiben auf die Fahnen, wenn wir zusammenkommen, egal aus welcher Ecke und egal was wir glauben, wenn wir zusammenkommen und Gott gemeinsam anbeten, dann verändert sich die Atmosphäre in der unsichtbaren Welt und es wird Raum gemacht für den Heiligen Geist. Wo steht so ein Blödsinn in der Bibel? Nirgendwo steht es, dass nur wenn wir zusammenkommen, egal ob du Maria anbetest oder an andere komische Dinge glaubst, wir kommen einfach zusammen, wir beten Jesus an und das bewirkt etwas in der unsichtbaren Welt. Das ist eine blanke Lüge. Aber Tausende von Menschen glauben das und haben das geglaubt und sind dahin gepilgert. Und wenn du was dagegen sagst, dann kriegst du sehr interessante E-Mails. Und sehr interessante Kommentare im Internet. So, Anbetung ohne Hingabe an die Wahrheit ist eine Lehre aus der Hölle. Das Wohlstandsevangelium, die Idee von einer menschlich gemachten Einheit, wo Wahrheit gar keine Rolle mehr spielt. Das ist eine Lehre von Dämonen. Ja? Falsche Freiheiten im Bereich von Sexualität. Es gibt namhafte Leute, die uns heute erzählen, dass das alles gar nicht so gemeint ist, wie das im Alten Testament geschrieben ist. Und dass das für Gott nicht wichtig ist und dass da irgendwie die Liebe regiert und so weiter. Und das sind nicht irgendwelche Leute, die einen Drei-Mann-Hauskreis haben. Das sind Leute, die haben eine Zuhörerschaft von zigtausenden und mehr als zigtausenden. Und die werden geliebt und geliked und gehört. Dann der ganze Bereich, der jetzt neu dazukommt, Akzeptanz von esoterischen, dämonischen Praktiken. Ihr Lieben, ich komme aus der Hippie-Bewegung vor 50 Jahren. Wenn da einer erzählt hätte, also wir können Yoga heiligen, indem wir jetzt zu unseren Yoga-Übungen christliche Anbetungsmusik ablaufen lassen und dann ist das geheiligt. Wenn das uns damals vor 50 Jahren einer erzählt, wir haben gesagt, du tickst nicht mehr richtig, verschwinde, hau ab. Das ist total Wahnsinn. Ja? Und heute, wir haben namhafte Leute, ja, die reden von Holy Yoga. Ja? Geh nach Indien und frag geisterfüllte Pastoren, was Yoga ist. Und ob man das heiligen könnte. Die gucken dich an, als wenn du vom Mars kommst. Sagen, hast du noch alle? Ja? Yoga ist eine Praxis, die hat nichts mit Gymnastik zu tun, die hat mit einer Sache zu tun, dich mit dem kosmischen Dingsbums, wer immer das sein soll, zu vereinigen. Dich zu öffnen, sag ich mal auf Bibeldeutsch, für dämonische Kräfte. Das heißt die Funktion dieser Übung. Das hat überhaupt nichts mit Gesundheit und Gymnastik und so weiter zu tun. Und viele, viele andere esoterische Praktiken, die jetzt erobert werden und, wie sie sagen, erlöst werden und jetzt wieder integriert werden in den christlichen Alltag. Aus der Esoterik, Ideen, wie man mit Willenskraft per eigener Entscheidung in den Himmel gehen kann. Das wird heute gelehrt in Bibelschulen, in Seminaren. Es wird gelehrt, wie du lernst, mit deinen Engeln zusammenzuarbeiten. Es wird immer verrückter. Weißt du, was das Grundproblem ist? Das sind entschiedene, hungrige, radikale Menschen, die mit dem Normalen irgendwie unzufrieden sind, aber sie haben nicht ihre Lust am Herrn. Sie haben nicht ihre Wonne am Wort Gottes. Sie kennen nicht das Kraft- und Freudegebende Wort Gottes. Und jetzt sind sie leer und gelangweilt und brauchen was Neues. Und jetzt fangen sie an zu suchen. Statt zurück zu den alten Wegen. Da drüben ist ein Buch, was beschreibt, was für eine Power in Nachsinnen über das Wort Gottes ist. Statt zurückzukehren zu diesen Dingen, von der die Bibel redet, das ist die Grundessenz unserer Beziehung zu Gott. Das Leben aus Gott tagtäglich kommt durch das Wort, das wir nicht nur hören, sondern dass wir so behandeln, wie die Bibel das beschreibt. Später, wenn wir über Glauben reden, dann werde ich das weiter vertiefen. Jetzt nenne ich es einfach nur so. Der Grund, warum man sich öffnet für diese aufregenden, spannenden, interessanten, übernatürlichen Phänomene, weil man gelangweilt ist an Gott und an seinem Wort. Und dann sucht man. Und wer sucht, der findet. Wir haben maßgebliche, einflussreiche, sehr, sehr einflussreiche, bekannte geistliche Leiter, die uns erzählen wollen, dass es der Plan Gottes ist, dass wir uns vereinigen und zusammenarbeiten mit den Feinden des Evangeliums. Und was neu ist, seit kurzem, ihre Sprache gegenüber die Kritiker, gegenüber den Kritikern. Die damit nicht einverstanden sind, die sagen, nein, das ist nicht, was Paulus gelehrt hat. Wir machen keine Kompromisse, wir suchen nicht eine Einheit mit Menschen, die dieses Wort mit Füßen treten. Wir machen das nicht. Die Kritik dieser blinden Blindenleiter wird harscher gegenüber den Warnern. Und man unterstellt ihnen, die sind seelisch irgendwie krank. Oder sie sind Komplizen des Teufels, sie sind Brüder des Verklägers. Der Ton wird rauer, ihr Lieben. Und das ist erst der Anfang. Jesus sagt, Johannes 16, solches habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Also wir sehen, die Triebkraft dieser Verfolgung ist absolut religiös. Das sind nicht Atheisten wie damals in kommunistischen Zeiten. Das sind Leute, die glauben an einen Gott, aber nicht an den Gott der Bibel. Und sie glauben, wenn sie wahre Gläubige verfolgen, sie tun Gott einen Dienst. Das heißt also, das ist die ultimative Verblendung. Man folgt dem Teufel, man tut den Willen des Teufels und man glaubt, man dient Gott. Mehr Verblendung, mehr Täuschung gibt's nicht. Dahin geht die Reise und du siehst, wie das progressiv, das wird noch eine Weile andauern, das ist nicht gleich morgen, aber eben an der Verunglimpfung der Warner und der Mahner, die auf diesen biblischen Irrsinn hinweisen, das zeigt uns, die Sache spitzt sich zu. Bis vor ein paar Jahren war es noch ein Werben. Komm, sei dabei, wir sind alle drauf, du bist noch einer der Letzten. Komm, du auch, spring auf den Zug der Ökumene. Das ist von Gott, das ist der Heilige Geist. Und komm doch und du wirst gesegnet sein. Da wurde geworben. Aber nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, nach dem Werben, kommt die Verurteilung und der Angriff. Und wir sind die Bösen, wir sind die, die nicht mitmachen, die sich widersetzen, die Unruhestifter, die keinen Frieden wollen, die keine Einheit wollen. Ja? Was sagst du gegen sowas? Ja, bist du etwa gegen Einheit? Ja, was willst du denn da sagen? Natürlich bist du nicht gegen Einheit, aber du bist gegen eine Einheit, gegen die Jesus war, gegen die Paulus war. Gegen eine solche Einheit bist du. Danke. Im letzten Jahr, fast ein Jahr schon, ein gutes Dreivierteljahr, der Papst war in Singapur auf einer Konferenz mit überwiegend jungen Leuten. Und dort, ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört, hat er gesagt öffentlich, alle Religionen sind ein Weg zu Gott. Und alle Menschen sind Kinder Gottes. Ich war drauf und dran, aber habe es dann zeitlich nicht hingekriegt. Ich wollte ein Video machen. Ihr Ökumene-Freunde, was nun? Jeder, der noch irgendwie halbwegs klar im Kopf ist und der für Ökumene war, für Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche, muss doch an dieser Stelle aussteigen und sagen, okay, Schluss, aus, vorbei, Projekt Ökumene abgeblasen. Das ist nicht, was wir glauben, das ist nicht, was wir in der Bibel sehen. Fertig, aus, hier müssen wir die Reißleine ziehen. Und was ist passiert? Gar nichts. Das ist noch nicht mal groß durch die christlichen Blätter gegangen. Obwohl es öffentlich ist auf YouTube, du kannst das hören mit eigenen Ohren. Ja? Alle Religionen sind ein Weg zu Gott. Und wer sich mit dem Thema Ökumene beschäftigt, weiß sowieso von Anfang an, war es der Plan der katholischen Kirche, es gibt die kleine Ökumene und wenn wir die haben, kommt die große Ökumene. Und die kleine Ökumene ist, wir sammeln alle christlichen Konfessionen und Gemeinschaften wieder ein, die kommen wieder zurück zur Mutterkirche. Und wenn wir das geschafft haben, dann wenden wir uns an die großen Religionen, Hinduismus, Islam und Shintoismus und all diese Sachen. Und dann kommt das alles unter ein Dach. Das ist die kleine Ökumene, die große Ökumene. Aber wenn du mit geistlichen Leitern sprichst, die wissen das gar nicht. Und die wissen das deswegen nicht, weil sie es nicht wissen wollen, weil sie nicht recherchieren. Jeder, der recherchiert, kann das nachlesen. Das ist ja das Verrückte. Diese Pläne sind offenkundig, die sind nicht geheim. Das sind keine Geheimpapiere, sondern das wird offen so erklärt. Das sind die Ziele. Da geht die Reise hin. Und spätestens nach Singapur müssten doch die Evangelikalen, die sagen, hey, wir glauben an die neue Geburt. Wir glauben daran, man wird Christ, wenn man das Evangelium hört und mit Buße und Glauben darauf reagiert und sich taufen lässt, dass man Kind Gottes wird. Das ist unser Standard. So wurde früher mal evangelikaler Glaube definiert. Und dann, wenn man dabei bleibt, dann muss man sagen, also römisch-katholisch, du wirst wiedergeboren durch eine heilige Handlung, durch ein Ritual in einem Gottesdienst, in dem du besprenkelt wirst mit Wasser. So wirst du Kind Gottes. Jeder, der an die Bibel glaubt, muss sagen, sorry, das passt nicht zusammen. Entweder stimmt das eine, dann ist das andere falsch, oder das andere ist richtig, dann ist das falsch. Aber das geht nicht zusammen. Und an der Basis verstehen das viele, viele Christen. Aber wir haben blinde Blindenleiter. Und warum sind die blind? Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Ihr kennt die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes, den Heiligen Geist. Und deswegen seid ihr in solchen schlimmen Irrtümern. So, wir stehen vor einer dramatischen Entwicklung. Wir stehen vor der größten Spaltung der Christenheit, die es je in der Geschichte gegeben hat. Das mag noch 20 Jahre dauern oder vielleicht 30, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es bahnt sich schon an und es wird passieren, dass es eine Spaltung gibt. Aus diesem Mischmasch zwischen ein bisschen Glauben und viel Unglauben wird es eine Trennung geben zwischen Unglauben und Glauben, zwischen heilig und unheilig, zwischen wahr und Lüge. Malachi hat das prophezeit. Da werdet ihr wiederum sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihn nicht dient. Es wird wieder einen Unterschied geben. Und den wird Gott machen. Halleluja. Halleluja. Ich kann mich an ein Bild erinnern, was eine prophetische Schwester vor fast 50 Jahren hatte. Und das ist mir so in Erinnerung. Und mehr heute als damals glaube ich, dass das wirklich eine Lehre, eine Warnung von Gott war. In diesem Bild waren riesige Massen von Menschen zu sehen und ein undurchdringliches Gewirr von Fäden. Die Menschen hatten Fäden und die Fäden gingen von Mensch zu Mensch und von Mensch nach oben. Und es war ein riesiges Chaos. Und dann kam eine große Hand von oben und auf einmal sortierte sich das. Und auf der einen Seite waren dann nur Menschen, die Fäden zu anderen Menschen hatten. Die hatten gar keinen Faden nach oben. Die hatten nur Fäden zu anderen Menschen. Und auf der anderen Seite waren die, die alle einen Faden nach oben hatten und Faden zu anderen Menschen. Vor 48 Jahren. Was sagt das Wort Gottes? Matthäus 10, 34, 37. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das spricht der Friedefürst. Wahnsinn. Und wenn er der Friedefürst ist, wie kann er sagen, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert? Weil das, was hier beschrieben ist, ist nicht das Ende. Das Ende ist ein Friedensreich. Aber bevor das Friedensreich etabliert wird, muss das Schwert des Herrn sein Werk tun und muss trennen zwischen heilig und unheilig, zwischen rein und unrein, zwischen Gottvertrauen und Selbstvertrauen, zwischen menschengemachter Religion und zwischen wahrem Glauben, den die Bibel lehrt. Diese Trennung muss kommen. Und erst nachdem diese Trennung passiert ist, dann wird die Herrschaft Jesu auf Erden aufgerichtet und er wird der Friedefürst sein. Und dann ist er gekommen, um Frieden zu bringen. So, das beschreibt nicht die Endphase, das beschreibt das, was davor passiert. Ja, aber wenn wir jetzt auf Frieden gehen und Einheit und ich habe dich lieb, du hast mich lieb, alles ist gut. Du glaubst, du hast diese schrecklichen Dinge, die ich nicht sehe in der Bibel, von Gott bekommen. Okay, ich glaube dir und ich lasse das so stehen und du lässt meine Sachen stehen und so haben wir Frieden. Das hat mit Wahrheit und mit Jesus ist der Herr und mit dem Heiligen Geist überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nichts zu tun. Und warum wird dieser Jesus, der so etwas sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, ich bringe Trennung. Warum wird dieser Jesus so wenig verkündigt heute? In vielen Gemeinden, man übergeht solche Texte und weigert sich darüber zu sprechen. Warum? Meine Antwort ist einfach die, weil ein Großteil der Predigten heutzutage vom Zeitgeist inspiriert sind und nicht vom Heiligen Geist. Hast du eine bessere Erklärung? Das ist die beste Erklärung, die ich finden konnte auf diese Antwort. Wenn das in der Bibel steht, wenn das unser Jesus ist und auch gesagt hat, wieso wird das ausgeblendet? Weil man möchte Frieden haben, bevor das Schwert sein Werk getan hat. Man möchte alles zusammenhalten, alles ist gut. Wir sind tolerant, du kannst die unmöglichsten Dinge glauben, die zwar nicht in der Bibel stehen, aber das ist deine Überzeugung. Und wenn du sagst, Gott hat dir das offenbart, wer bin ich zu sagen, nein, Gott hat es dir nicht offenbart. Frieden. Du kannst glauben, was du willst, ich glaube, was ich will, alles ist gut. Es geht nicht um Wahrheit, es geht nicht um den König der Wahrheit, es geht einfach um Frieden an sich. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Das ist nicht die Herrschaft Jesu. Ja. So viele Predigten aus meiner Sicht sind heute inspiriert vom Zeitgeist. Und der ist in totalem Gegensatz zum Heiligen Geist. Und die vertragen sich überhaupt nicht. Da gibt es keine Versöhnung, keine Einheit, kein Zusammenrücken, kein passt schon irgendwie, sondern entweder oder. Licht oder Finsternis. Und wenn das so ist, dass viele Predigten vom Zeitgeist inspiriert sind, dann bedeutet das, wir müssen wachsam sein. Und wir müssen sehr, sehr wählerisch sein in Bezug auf unsere geistliche Nahrung. Und wir sollten nicht wahllos und mit abgeschaltetem Verstand durch YouTube surfen und uns jedes Zeug reinziehen, was jetzt gerade der neueste Renner ist und was die meisten Klicks generiert und was die Leute toll finden und was dir empfohlen wird und so weiter. Sondern wir sollten wählerisch sein und sagen, ich möchte gesunde Lehre. Ich möchte Lehre, die mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Amen. Das wäre klug. Weil so wie gesunde Lehre dich geistlich gesund macht, macht kranke Lehre dich geistlich krank. Du musst einfach nur entscheiden, wo willst du am Ende sein, gesund oder krank. Dann weißt du, auf welche Diät du achten musst. Wenn du am Ende krank sein möchtest, ja, dann löffel dir alles rein, was es da gibt. Egal. Musst nichts prüfen, einfach nur immer reinschütten. Aber wenn du gesund sein willst am Ende, wenn du normal sein willst, wenn du Gott wohlgefällig sein willst, dann musst du schauen, okay, von was ernähre ich mich? Was ist meine geistliche Nahrung? Und dann wirst du in deinem christlichen Freundes- und Bekanntenkreis möglicherweise Anstoß nehmen, weil sie schwatzen dir was auf, sie schicken dir Links, sie sagen dir, das ist das Neueste, das Tollste, boah, das ist sowas von gut, das ist mega und giga und weiß nicht was alles. Und du sagst, Entschuldigung, ich kann mir das nicht anhören. Ja, immer du. Du musst immer ein Haar in der Suppe finden. Nein, wir finden kein Haar in der Suppe, wir finden dämonische Lehre. Haar in der Suppe, das kann man noch verkraften, aber hier geht es um dämonische Lehre, um Einfluss von Dämonen, die jetzt mein Glaubensleben, mein Bild von Gott und meine praktische Lebensvorstellung prägen wollen. Das ist doch das Ding. Es geht ja nicht nur um irgendwas zu glauben, sondern jeder Glaube führt zu praktischen Handlungen, zu Entscheidungen, prägt deine Werte. Und wenn das nicht die Werte sind, die von Gott sind, dann sind es die Werte von dieser Welt. Zwingende Logik, dazwischen gibt es nichts. Welt oder Reich Gottes, Licht oder Finsternis, Wahrheit oder Lüge. Und das Wort Gottes sagt, bevor Jesus wiederkommt, wird Elia kommen. Das war beim ersten Kommen Jesus so, da kam Elia, wer war das? Das war Johannes der Täufer. Jesus sagt, Johannes der Täufer. Er kam im Geist und in der Kraft des Elia. Es war nicht Elia, der wiedergekommen war, sondern es war Johannes, der die Salbung von Elia hatte. Und was hat diese Salbung getan? Geschnitten. Und Leute herausgerufen aus Kompromissen, Leute herausgerufen aus Halbherzigkeit, herausgerufen aus Götzendienst. Er hat eine Linie gemacht und hat gesagt, wer von euch für Gott ist, der kommt rüber auf diese Seite. Das heißt, daher wissen alle Bescheid, die auf der Seite sind für Gott, die auf der anderen Seite sind für die Götzen. Eine klare Trennung, das ist der Geist des Elia. Und bevor Jesus wiederkommt, ein zweites Mal, wird wieder Elia kommen. Und das ist nicht Elia, der auf dem Berg erschienen ist, auf dem Berg der Verklärung, wo Elia und Mose war, sondern es sind Dienste. Und ich glaube, dass es viele Tausende sein werden, nicht ein einziger, viele, viele Tausende weltweit, die im Geist und in der Kraft des Elia, in der Schärfe des Schwertes kommen und dafür sorgen, dass getrennt wird, was voneinander getrennt werden muss. Das ist meine Überzeugung. Und dafür bete ich. Ich bete, dass genau das passiert, was Jesus gesagt hat, dass das Schwert mitten durch das Haus geht. Nicht, weil ich Krieg sehen will, sondern weil ich die Ordnung Gottes sehen will. Weil Gott kommt, um seine Ordnung hier auf diesem Planeten aufzurichten. Dafür kommt Jesus wieder. Manche denken, ja, Jesus kommt, um uns, wenn alles dicke ist, hier rauszuretten und dann glorreich in den Himmel zu bringen. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Nicht wir gehen in den Himmel, der Himmel kommt auf die Erde. Jesus kommt, um zu bleiben, um zu regieren. Und mit wem zu regieren? Mit der Gemeinde, mit der Braut, mit der, die durch diese Schwierigkeiten und enormen Herausforderungen sich als standfest und als treu erwiesen haben, die keine Kompromisse gemacht haben, die auf seiner Seite sich klar positioniert haben und die den Preis bezahlt haben der Nachfolge. Mit diesen Menschen wird Jesus regieren und wird sein Reich aufrichten. Und die Obersten der Völkerschaften, die diese Endzeitgerichte überlebt haben, sie werden gezwungen werden, nach Jerusalem zu kommen und anzubeten und sich Weisung zu holen, wie eine gesunde Staatsführung aussieht. Wie gesunde Gesetze aussehen, was geht, was nicht. Machst du dir mal Gedanken, wie das tausendjährige Reich aussieht? Was wird Hollywood machen im tausendjährigen Reich? Wie sieht Werbung aus? Wie sieht Wissenschaft aus im tausendjährigen Reich? Machst du dir über sowas Gedanken? Solltest du, weil du wirst hier, wenn du durchhältst und ausharrst bis zu Ende, du wirst hier mit Jesus regieren. Vielleicht wird dir eine Universität anvertraut. Also wäre schon mal klug, sich Gedanken zu machen, okay, wie sieht Wissenschaft aus, frei von Ideologie, wo es um die Fakten geht, um das, was man sehen kann, was man beobachten kann, was man messen kann und aus dem Beobachteten dann Schlüsse ziehen, die aber immer noch mit den Fakten übereinstimmen und nicht irgendwelche Ideologien und Theorien, die von den Fakten längst widerlegt sind. Warum glauben heute Leute an Evolution? Weil sie viele wissenschaftliche Erkenntnisse ignorieren und eine Ideologie bauen, die Darwin sich ausgedacht hat. Und heute gibt es so viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die zeigen, Darwin hatte keine Ahnung, wovon er redet. Das war ein Träumer, das war ein Spinner, der hatte seine Theorie gehabt, aber die hält der Realität nicht stand. Jesus kommt und er baut sein Reich. Hier auf Erden, ein Reich der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Da wird es keine pädophilen Lobbys mehr geben, die die Regierungen beeinflussen, die Gesetze ein bisschen softer zu machen, wie das jetzt vor kurzem geschehen ist mit dem Besitz von Kinderpornografie. Wurde jetzt herabgestuft, verharmlost. Schritte in diese Richtung. Und es werden weitere Schritte folgen. Wenn König Jesus wiederkommt, ist fertig. Deswegen heißt es, mit eisernem Stab wird er die Völker regieren. Und ist dir klar, da gibt es zwei Sorten von Menschen. Die nicht wiedergeborenen Überlebenden der Endzeitgerichte und uns, die Kinder Gottes, von Neuem geboren, mit einem Geistleib ausgestattet, so wie Jesus nach Ostern. Viele sind sich darüber, haben noch nie nachgedacht. Was ist das Tausendjährige? Wie sieht das aus? Sie denken irgendwie, ja, alle Ungläubigen sind dann weg. Nein, nein, da werden große Scharen werden das überleben. Und die brauchen Blätter für Heilung. Wir brauchen keine Blätter für Heilung. Wir haben einen Leib, der besteht nur aus Heilung, aus Gesundheit. Wir brauchen keine Blätter für Heilung. Keine Bäume mit Blätter für Heilung. Das ist für die Nationen. Das ist nicht für uns. Wir sind in ewiger Gesundheit. Wir können durch Wände gehen. Wir können uns von einem Ort zum anderen beamen. Wow. Das wird Spaß machen. Sehr interessant. Wie Jesus, dieselbe Art von Leib. Und lass nicht zu, komm, das ist aber ein bisschen zu fantastisch. Das ist doch nicht vernünftig, das ist doch nicht realistisch. Morgen werde ich sprechen über das biblische Weltbild. Kämpfe darum, der Verachtung, die atmosphärisch um uns herum ist. Was bist du für ein Dummchen? Du glaubst an mittelalterliche Märchen. Wach auf und fang doch mal an nachzudenken. Wie kannst du solchen Blödsinn glauben? Es gibt eine Entrückung, wir werden in die Luft gehoben und treffen dort. Hört doch mit dem Quatsch auf, sei doch realistisch, sei vernünftig. Das ist die Atmosphäre, in der wir leben. Und diese Atmosphäre ohne Worte, aber auch mit vielen Worten, redet und prasselt auf uns ein jeden Tag. Und will uns unseren Glauben madig machen, will uns sagen, ja eigentlich, wenn ich es überlege, ist es ganz schön schräg, was ich da glaube. Solange das, was du glaubst, in diesem Buch steht, halte daran fest. Bleib standhaft. Das ist unser Thema. Halleluja. Und lass uns beten für Elia, dass er kommt. Dieser Dienst, dass das Wort wieder scharf wird, dass das Wort trennt. Und ich glaube, Gott wird es so machen, das Schwert des Herrn wird durch jede Versammlung gehen, durch jede Gemeinde, durch jede Denomination, durch jedes Präsidium von irgendwelchen Konfessionen. Das Schwert des Herrn wird durchgehen und wird trennen zwischen Unglaube und Glaube, Wahrheit und Lüge und Täuschung und Realität. Und wenn du das glaubst, dass das notwendig ist, dann lass uns doch anfangen, dafür zu beten. Wer betet schon dafür heutzutage, dass Elia wiederkommt? Wann hast du letztes Mal einen Gebetsabend in der Gemeinde gehört, der Bruder neben dir betet, Herr, lass Elia wiederkommen? Wir beten solche Dinge nicht. Wir beten für Tante Ernas Dackel, weil der humpelt jetzt, er hat es mit der Hüfte. Und für solche Sachen beten wir. Aber doch nicht, dass Elia wiederkommt. Ich bitte dich, lass uns doch auf dem Boden. Das sind die Tatsachen, ihr Lieben. Das sind biblische Tatsachen. Und die wollen wir glauben. Und wenn Gott das gesagt hat, dann erwartet er unsere Übereinstimmung und dann erwartet er unsere Kooperation, dass wir nicht nur sagen, schön, ja, prima, Elia, okay, wenn er will, soll er doch kommen, bin ich ja nicht gegen. Wer nicht gegen mich ist, ist für mich. Oder wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wenn Gott gesprochen hat, wir müssen dafür sein. Und sagen, ich kämpfe mit, ich reihe mich ein. Ich kämpfe mit für das Reich. Das ist, was Jesus uns gelehrt hat. Was sollen wir immer wieder beten? Dein Reich komme. Nicht nur, wenn du meinst, lass es kommen. Ich bin gespannt, ob es kommt. Mal sehen. Sondern wir kämpfen für das zukünftige Reich durch Gebet kombiniert mit einem Leben im Gehorsam in den Ordnungen Gottes. Das ist unser Auftrag. Und uns nicht bewegen zu lassen in unseren Glaubensüberzeugungen von scheinbaren Tatsachen oder von der Idee von Leuten, dass das realistisch ist und das ist nicht realistisch. Die Spötter sind da. Und sie haben heute theologisches Gewand und theologische Sprache. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Vortrag von Worthaus gehört hast. Auf einer hochscheinbar wissenschaftlichen Ebene wird das Wort auseinandergenommen und nichts bleibt übrig. Dekonstruktion, sagen sie, ist notwendig. Du hast den Kinderglauben, du hast den alten Glauben und der muss jetzt auseinandergenommen werden. Und wenn alles auseinandergenommen ist und nichts mehr da ist, dann bauen wir was Neues. Das ist Dekonstruktion. Aber völlig losgelöst vom geschriebenen Wort Gottes, wie es der Heilige Geist uns offenbart. Und viele, viele Gemeinden sind beeinflusst von Worthaus. Und es nimmt immer mehr zu. Habt ihr schon mal gehört, Worthaus? Professor Zimmer? Okay, müsst ihr auch nicht. Aber ihr müsst wenigstens wissen, was da für Trends ablaufen, was für Angriffe da auf die Gemeinde kommen. Und welche Einflüsse da wirken. So aus all diesen verschiedenen Fakten und Trends, die ich beschrieben habe, müssen wir ein Fazit ziehen. Was machen wir damit? Und es gibt nur eine sinnvolle Erklärung oder eine sinnvolle Schlussfolgerung. Jetzt ist Zeit, fest zu werden. Jetzt ist Zeit, klar zu werden. Jetzt ist Zeit, sich zu positionieren. Ist sola scriptura ein ernstzunehmendes theologisches Prinzip oder haben sich das Reformatoren ausgedacht? Und ist gar nicht in der Bibel, wie das Herr Hartel behauptet. Ist sola scriptura, das heißt, alle Fragen des Glaubens müssen an der Schrift beantwortet werden, mit der Schrift beantwortet. Ist das ein biblisches Prinzip, ja oder nein? Und wenn ja, dann hat das Konsequenzen. Wenn nein, wird das auch Konsequenzen haben. Ja? Aber wir können nicht einfach sagen, ja, namhafte Leute sagen heute sola scriptura, das haben die Reformatoren sich ausgedacht, das ist alles Blödsinn, das ist gar nicht so. Und wir setzen dem nichts entgegen und das nagt an uns. Andauernd dieses Aufbegehren, dieses Infragestellen, dieses Negieren von biblischen Tatsachen, das nagt an uns. Das ist in der Atmosphäre, weil da Geister sind, die regieren. Die sehen wir nicht, aber wir sehen die Auswirkungen. Und wenn wir uns nicht aktiv zur Wehr setzen gegen diese Geister, ob wir das dann noch wollen oder nicht, ob wir uns dafür bewusst entscheiden, die werden uns beeinflussen. Diese Geister sind da. Paulus sagt, wir haben gegen die zu kämpfen. Weltbeherrscher in der unsichtbaren Welt. Wir haben gegen die zu kämpfen. Die allermeisten Gemeinden ignorieren Epheser 6 und denken, das ist ein komischer Text, da wissen wir nichts mit anzufangen. Was hat das mit unserem Gemeindealltag zu tun? Wir wollen demnächst anbauen, wir brauchen Gelder für ein neues Grundstück oder dies. Was hat denn Epheser 6, Geister in der Himmelswelt, gegen die wir noch kämpfen? Ich bitte dich, lass uns doch auf den Boden der Tatsachen. Das sind die Tatsachen. Und bis jetzt, ich denke, du wirst mir recht geben, hat Epheser 6 in den allermeisten Gemeinden null Bedeutung. Null. Und trotzdem steht, wir haben gegen die zu kämpfen. Ja, wie denn jetzt? Wir haben einen Auftrag, gegen die zu kämpfen. Und wir sagen, können wir nichts mit anfangen, verstehen wir nicht. Lass uns zu den wichtigen Dingen übergehen. Das sind die wichtigen Dinge. Unser ganzes Verständnis. Wie gehen wir mit dem Wort um und wie prägt das unser Weltbild, ist absolut entscheidend. Und wir sind klar, wir sind realistisch, wir sind vernünftig und wir ziehen aus diesen Dingen und wir könnten noch viele andere Dinge als besorgniserregende Tatsachen hinzufügen. Wir ziehen aus dem einen Schluss, jetzt ist es Zeit, klar zu werden. Jetzt ist es Zeit, mit unserem Glauben ernst zu machen. Jetzt ist es Zeit, uns zu fragen, wo wollen wir morgen stehen? Wollen wir morgen zu den Spöttern gehören, wo wir sagen, boah, ich war auch mal so naiv, ich habe an Teufel geglaubt und ich habe komische Dinge geglaubt und dass Gott noch redet und sowas alles. Heute bin ich klug, heute bin ich weiter. Wo wollen wir stehen morgen? Auf dem Wort oder in Beliebigkeit. Und wir glauben an einen Glauben, aber nicht an den Gott, der uns den Glauben gebietet und der uns gesagt hat, wie Glauben aussieht. Und der uns ein Buch gegeben hat, in dem genau beschrieben wird, was es bedeutet, ihm zu glauben. Sondern ein Glaube losgelöst von diesem Buch, das ist der Trend. Ein Glaube an Jesus, das hat nichts mit Bibel zu tun. Bitte, komm, sei vernünftig. Das ist die Welt, in der wir jetzt leben, nicht morgen, jetzt. Und jetzt müssen wir entscheiden, was wollen wir? Wo wollen wir stehen? Wo wollen wir sein morgen? Was ist unsere Sicht vom Christsein? Und damit werden wir uns hier beschäftigen, die nächsten paar Tage. Komm, lass uns doch mal beten. Hast du was zu beten? Vater im Himmel, Gott der Wahrheit, Gott der Bibel, lass uns wach werden, lass uns aufwachen, wie Paulus das sagt. Aufwachen und verstehen, in welchem Kampf wir schon stehen, was diese Zeiten sind, wohin die wollen, wohin das alles steuert und was das mit dir zu tun hat, was das mit der Zukunft zu tun hat, was das mit uns zu tun hat. Öffne uns die Augen, lass uns wach werden. Lass uns diese geistlichen Dynamiken erkennen, die da um uns wirken und um uns werben und die uns einschläfern und einlullen wollen und die uns Ideen madig machen wollen, die aus deinem Wort kommen, die uns Verachtung entgegenbringen, die uns sagen, wie primitiv sind wir doch, was für einen mittelalterlichen Glauben haben wir und wann wollen wir endlich vernünftig werden. Wir danken dir für den Heiligen Geist, wir danken dir für dein Wort. Und wir legen uns fest, wir erklären das. Wir wollen einen Glauben an dich, so wie du es in deinem Buch beschrieben hast und nichts anderes. Wir wollen dir wirklich vertrauen, nicht ins Blaue, sondern auf dein Wort hin. Wir wollen stehen, wenn die Stürme kommen, wollen standhaft sein und uns nicht beeinflussen und beirren lassen von Strömungen, vom Zeitgeist, von Ideologien, von der Welt der Finsternis, so wir wollen Kinder des Lichts sein. Mit einem guten Gewissen aufblicken zu dir und sagen, du bist wahrhaftig und dein Wort ist wahr. Und was du zugesagt hast, das hältst du. Und die Dinge werden sich so entwickeln, wie es dein Wort vorhergesagt hat. Und wir werden am Ende auf der richtigen Seite stehen. Wir werden nicht zu denen gehören, die abfallen, sondern werden zu denen gehören, die ihre Treue zeigen zu Jesus, zu deinem Sohn, zu dem König, den du schon eingesetzt hast, indem wir sein Wort bewahren. Vater, lass uns wach sein. Hilf uns. Lehre uns, Heiliger Geist, Geist der Wahrheit. Tu, was versprochen wurde. Führe uns in alle Wahrheit. Wir vertrauen dir. Amen. Amen, Amen, Amen. So, das war unsere kleine Einleitung. Morgen gehen wir dann, heute Abend schon, und dann morgen, in den nächsten Tagen, geht's weiter. Wir haben noch eine halbe Stunde bis zum Essen. Macht euch bekannt. Es gibt auch diese Namensschilder. Ich weiß auch nicht, wo meins geblieben ist, aber ich werde das noch kriegen. Ich hole mir das da noch ab, das muss da liegen. Macht euch bekannt, lernt hier Leute kennen. Das ist doch einer der Vorteile von so einem Seminar. Hier findest du Gleichgesinnte. Weil wer auf der anderen Seite steht, was ich heute beschrieben habe, der kommt doch nicht zu so einem Seminar und zu Henkel, ich bitte dich. Bitte nie machen. So, also die Wahrscheinlichkeit, wenn jemand hier ist, dass das einer ist, der dir nahe ist, der in dieselbe Richtung gehen will wie du, ist ja riesengroß. Also lernt kennen und mach hier neue Freundschaften. Okay, nutzt den Nachmittag und wir sehen uns heute Abend dann um 19.30 Uhr hier zur Anbetung und zu einem sehr, sehr guten Wort. Ich weiß schon, weil ich das Konzept kenne.